Hey Siri, spiel den besten Radiosender für jede Gefühlslage.
Hier ist die beste Radiosendung 83 on Air.
83 on Air. Willkommen zu 83 on Air. Hier im Studio sind
Malte, Frederik
und Emil.
Heute haben wir vier spannende Themen für euch vorbereitet. Und wir fangen an mit
der Kryptowährung.
Danach kommt unter anderem kommt auch Wehrpflicht.
Die KI. Als letztes kommt dann noch die finanziell bedingte Bildungsgrenze.
Wie ihr vielleicht im Intro schon gehört habt, wird es als erstes mit dem Thema KI losgehen.
Hattet ihr eigentlich schon mal Kontakt mit einer künstlichen Intelligenz?
Also, ich muss zugeben, ich hatte schon öfter mal Kontakt mit KIs. Und wie das bei anderen ist, seht ihr in der folgenden Straßenumfrage.
Ei. Fancy! Die Wahl! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Despacito. Das war natürlich nicht die Straßenumfrage zu KI, das war Despacito von Luis Fonso. Aber jetzt kommen wir zur Straßenumfrage zum Thema KI.
Herr Aaron, hey Paul, schön, dass ihr heute hier seid. Ich möchte heute mit euch über das Thema künstliche Intelligenz reden und wie es unseren Alltag beeinflusst. Fangen wir für unsere Zuschauer erstmal ganz simpel an mit der Frage, was ist überhaupt KI?
KI ist ein Bereich der Informatik, der sich mit der Schaffung von Maschinen beschäftigt, die Aufgaben erledigen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern.
Es gibt einmal die schwache KI, das sind Systeme, die für spezifische Aufgaben programmiert sind, zum Beispiel Sprachassistenten oder Empfehlungssysteme. Und es gibt die starke KI, das sind hypothetische Systeme, die ein menschliches Bewusstsein und Verständnis haben. Diese existieren derzeit noch nicht.
Und wie entstand die ganze Sache mit der KI? Wie lange gibt es schon Maschinen, die Aufgaben erledigen, bei denen eigentlich menschliche Intelligenz benötigt wird?
Das ist tatsächlich schon länger her, als man denkt. Die ersten Anfänge von künstlicher Intelligenz gab es schon um 1950 mit einfachen Schachalgorithmen, aber auch simplen Gesprächen, die simuliert wurden. Danach gab es allerdings einen Rückgang, da es keine großen Fortschritte mehr gab. Kurz vor 2000 gab es wieder einen Aufschwung, als eine KI den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov besiegt hatte. Ab den 2000er Jahren wurden immer neue Programme geschaffen, die künstliche Intelligenz antrieben. Ab den 2020er Jahren gibt es eigentlich für jeden künstliche Intelligenz frei zur Verfügung. Einfache Modelle fürs Handy, ganz bekannt ist hier ChatGPT, aber auch in Haushalts- und Küchengeräten wird künstliche Intelligenz genutzt.
In welchen Bereichen wird denn künstliche Intelligenz heutzutage schon genutzt? Ich persönlich benutze zum Beispiel ChatGPT, um mir Bücher empfehlen zu lassen.
Es gibt viele verschiedene Anwendungsbereiche, bei denen künstliche Intelligenz genutzt wird. Da gibt es zum Beispiel die Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant und Amazon Alexa. Sie nutzen natürliche Sprachverarbeitung, um gesprochene Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel, dass Nutzer Fragen stellen können, Termine planen oder Smart-Home-Geräte wie Lampen steuern können.
Aber auch große Konzerne nutzen KI, um Erlebnisse auf ihren Plattformen zu verbessern, oder?
Das stimmt. Das nennt man Empfehlungssysteme. Plattformen wie Netflix und Amazon verwenden künstliche Intelligenz, um Nutzerdaten zu analysieren und personalisierte Empfehlungen zu erstellen. Dies geschieht durch die Analyse von Seh- und Kaufverhalten. Diese Systeme verbessern das Nutzererlebnis, indem sie relevante Inhalte vorschlagen, die den Interessen der Nutzer entsprechen.
Ich habe gehört, dass auch in der Medizin künstliche Intelligenz genutzt wird. Was stimmt daran?
Tatsächlich. Apps wie MySugar helfen Diabetikern, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen, indem sie KI nutzen, um personalisierte Empfehlungen zur Ernährung und Bewegungen zu geben. KI kann dabei helfen, Gesundheitsdaten zu analysieren und frühzeitig auf potenzielle Probleme hinzuweisen.
Wir haben in einer Straßenumfrage Menschen verschiedener Altersklassen diese Frage gestellt. Welche KI-Möglichkeiten nutzen Sie schon im Alltag, beruflich oder auch zu Hause? Und was finden Sie daran gut oder haben Sie auch Bedenken dabei?
Ich nutze sie für die Uni, um Texte zusammenzufassen.
Ich nutze ganz normal ChatGPT, glaube ich. Wie die meisten, für alltägliche Sachen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Haushaltstipps brauche, weil ich wohne alleine, Waschmaschine, Wäsche waschen, sowas. Aber auch für normal Uni.
ChatGPT beruflich?
Nutzen in verschiedenen Funktionen, also in der Uni zum Zusammenfassen von Skripten auf jeden Fall hilfreich. Auf Arbeit nutze ich es viel, wenn ich Probleme mit Excel habe. Wenn ich das gut prompte, kriege ich auch meistens eine sehr gute Lösung, wie ich meine Probleme lösen kann. Und privat halt, wenn man mal irgendwas rausfinden will.
Ich benutze ChatGPT, um bestimmte Briefe zu schreiben und Formulierungen zu finden. Und das ist sehr praktisch, manchmal auch zur Recherche. ChatGPT als App.
Ich benutze KI gerne in der Schule oder im Alltag, um Aufgaben zu erledigen, aber ich habe da keine großen Bedenken.
Im Alltag, also ich bin Lehrerin und nutze das sehr gern, um mir Ideen für meine Unterrichtsvorbereitung zu holen oder auch verschiedene Aufgabenstellungen mir formulieren zu lassen oder Textbeispiele umformulieren zu lassen. Ja, das lohnt sich schon auf jeden Fall, da kann man gut Zeit sparen.
Wir haben jetzt viele Vorteile gehört. Gibt es aber auch Gefahren oder Probleme, die KI vielleicht auch mit sich bringt?
Ja, es gibt verschiedene Diskussionspunkte. Der größte Punkt ist das Thema Datenschutz. KI-Systeme benötigen große Mengen an Daten, um effektiv zu funktionieren. Dies wirft natürlich Fragen zum Datenschutz, aber vor allem zur Datensicherheit auf. Außerdem werden KI-Modelle oft mit voreingenommenen Daten trainiert, was bedeutet, dass sie diskriminierende Entscheidungen treffen können.
Auch hier hatten unsere Befragten auf der Straße viele Bedenken.
Missbrauch ist schon sehr einfach.
Ja, ich glaube, die Selbstständigkeit geht verloren, so ein bisschen das selber nachdenken und das Allgemeinwissen. Aber sonst ist es eigentlich schon eine große Chance.
Ich nutze es überhaupt noch nicht, weiß auch zu wenig darüber. Ich wüsste gar nicht, wie ich es einsetzen sollte. Bedenken habe ich da auf jeden Fall, nämlich dass es zu starke Manipulationen kommt. Wenn ich denke jetzt an Referate oder Hausarbeiten oder sowas, da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Wobei ich da sagen muss, dass viele Daten, also keine Ahnung, ich google dann oder frage die KI nach irgendwelchen Sportsachen, oftmals sind dann die ersten Antworten noch ein bisschen fehlerhaft, weil nicht tief genug gesucht wird.
Und Probleme gibt es natürlich da, wenn ich an die Nutzung der KI durch Schüler denke, die gerne ihre Hausaufgaben damit erledigen und der gesamte Eigenanteil sozusagen verloren geht, das eigene Schreiben, die eigene Kreativität verloren geht und entsprechend so einfach viel Potenzial nicht ausgeschöpft wird.
Bedenken total, weil man seine Daten komplett weggibt und Leute Daten sammelt, die privat sind und man weiß nicht, was sie damit anstellen.
Probleme in der Uni zum Beispiel, die Literaturrecherche ist noch nicht so gut, also es werden viele Quellen ausgespuckt, die gibt es eigentlich gar nicht.
Ja, ich glaube, ich finde es ein bisschen schwierig, weil dass Daten abgeglichen werden, die möglicherweise nicht stimmen und einem dann halt Sachen gesagt werden, die nicht stimmen und das ist ein bisschen schwierig.
Dies war unser Beitrag zum Thema künstliche Intelligenz. Mitgearbeitet haben Leandro,
Paul
und Aaron.
Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. I got your body all over my mind. I got so high.
picture with me, I got your favorite show recorded on my TV, but we don't have to watch that, no. I'll turn off the radio. So won't you pick up, and we can pick up. It's not a hookup, don't think about it too much, too much. You just need to pick up, and we can pick up. Don't think about it too much, too much. Don't think about it too much, too much. Don't think about it too much, too much, too much. About the days when we sat down smoking wine and drinking Hazel.
Das war Crystal von The Days. Frederik, wie fandest du eigentlich den Song?
Also, es ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich hätte mir lieber weniger Autotune gewünscht. Ja, aber er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber nicht wirklich mein Geschmack.
Also, ich finde den Song gut, weil er ist relativ neu und kommt auch gut an. Und er hat auch schon viel Erfolg, finde ich.
Die Beliebtheit ist ganz unterschiedlich bei Liedern. Aber genauso auch die Meinung zu Kryptowährungen.
Also jetzt viel Spaß mit einem kurzen Beitrag zu diesem Thema.
Guten Tag, wir kommen von Radio Blau und würden gerne wissen, was für Erfahrungen Sie mit Kryptowährungen gemacht haben.
Noch gar keine.
Gar keine.
Keine.
Ich habe da nämlich noch gar keine Erfahrung mitgemacht.
Ich tatsächlich jetzt auch nicht.
Was ist eigentlich eine Kryptowährung? Das war unsere große Frage an euch. Und die Antworten sagen, wir waren mal sehr bodenständig. Habe ich noch nie benutzt, war die meiste Antwort. Aber hey, kein Stress. Genau deshalb reden wir heute darüber. Ganz einfach, Schritt für Schritt. Was ist eine Kryptowährung? Wie funktioniert das Ganze? Und warum kaufen Menschen damit Pizza für 300 Millionen Euro? Kein Witz, dazu gleich mehr.
Fangen wir ganz von vorne an. Was ist eine Kryptowährung? Kryptowährungen, das digitale Geld. Aber nicht wie Online-Banking, PayPal oder deine EC-Karte, sondern ein komplett neues Konzept. Kryptowährungen funktionieren ohne Bank, ohne Regierung, ohne zentrale Kontrolle. Niemand kann einfach mehr Geld drucken, niemand dein Konto einfrieren, niemand irgendetwas rückgängig machen. Und die Technik, die das Ganze möglich macht, heißt Blockchain. Die Blockchain, das digitale Kassenbuch der Zukunft. Stell dir vor, du schreibst jede Zahlung, die du je gemacht hast, in ein Notizbuch. Und dieses Notizbuch kopiert sich tausendfach und verteilt sich an Menschen auf der ganzen Welt. Wenn du dann jemanden bezahlst, schreiben alle gleichzeitig den Eintrag in ihr Buch und alle sehen ihn. So funktioniert die Blockchain. Jede Transaktion landet in einem Block und sobald der voll ist, wird er wie ein Legostein an die bestehenden Ketten gehängt. Einmal drin, bleibt für immer drin. Fälschung so gut wie unmöglich. Und der erste, der dieses Prinzip so richtig groß gemacht hat, war natürlich Bitcoin.
Bitcoin, der Urvater der Kryptowährungen. Bitcoin wurde 2009 erfunden, laut Investopedia, von einem mysteriösen Typen namens Satoshi Nakamoto. Oder war es eine Frau? Oder ein Team? Oder Batman? Bis heute weiß es niemand. Der Typ oder das Team ist verschwunden, aber sein digitales Werk lebt weiter. Und wie? Bitcoin ist die bekannteste, teuerste und meistgehandelte Kryptowährung der Welt. Wie funktioniert Bitcoin? Stell dir vor, du willst jemanden einen Bitcoin schicken. Was passiert? Du gibst die Adresse der anderen Person ein und wie viel du schicken willst. Dein Wallet verschlüsselt die Transaktion mit einem privaten Schlüssel. Nur du kannst unterschreiben. Die Transaktion wird ins Netzwerk geschickt. Dort prüfen alle, ist das gültig? Hast du überhaupt das Geld? Wenn ja, dann kommen die sogenannten Miner ins Spiel.
Die digitale Schatzsuche. Beim Bitcoin-Mining geht es nicht nur darum, neue Coins zu finden, die Miner übernehmen eine entscheidende Rolle. Sie sichern das Netzwerk und bestätigen alle Transaktionen. Wie das funktioniert? Alle paar Minuten bündelt das Netzwerk viele Transaktionen in einem Block. Dann beginnt ein Wettrennen. Tausende Computer weltweit versuchen gleichzeitig, ein kryptografisches Puzzle zu lösen. Konkret, sie müssen eine Zahl finden, die sogenannte Nonce, mit der der gesamte Block einen bestimmten digitalen Fingerabdruck erzeugt. Dieser Hash muss zum Beispiel mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnen. Das nennt sich, wie ihr auf cryptomat.io nachlesen könnt, Proof of Work, also Arbeitsnachweis. Wer das Puzzle zuerst löst, darf den Block an die Blockchain anhängen und bekommt zur Belohnung 6,25 Bitcoins. Das sind sage und schreibe aktuell 187.500 Euro für einen Block. Klingt nach einem fairen Deal. Schon. Aber der Haken? Energieverbrauch. Und der ist groß, denn dieses Rechnen frisst enorm viel Strom. Zahlen gefällig? Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht pro Jahr etwa 121 Terawattstunden. Das ist mehr als ganz Argentinien oder die Niederlande. Eine einzige Bitcoin-Transaktion erzeugt im Schnitt rund 1000 Kilogramm CO2. Das ist wie ein Flug von Berlin nach New York. Deshalb schlagen Umweltorganisationen Alarm. Viele Kryptos suchen nach umweltfreundlicheren Alternativen, wie dem Proof-of-Stake-System. Okay, Energie ist ein Thema. Aber was bringt das Ganze
Bitcoin
überhaupt?
Bitcoin ist auch ein Investment. Viele sehen Bitcoin als digitales Gold. Früh gekauft, früh reich. Zumindest theoretisch. Fun Fact, wenn du 2010 10 Euro in Bitcoin gesteckt hättest, hättest du heute rund 50 Millionen Euro. Kein Scherz. Krypto bietet auch einen Technikspielplatz an. Neue Plattformen wie Ethereum machen noch mehr möglich. Smart Contracts, NFTs, dezentrale Börsen, alles läuft über Blockchain. Und weil wir gerade schon bei Kuriositäten sind?
Fun Facts aus der Welt der Kryptos. Die erste echte Bitcoin-Transaktion war 2010. 2 Pizzen für 10.000 Bitcoins. Heute wären das über 300 Millionen Euro. Also entweder war das die teuerste Pizza der Welt oder der beste Marketing-Gag der Pizzeria. Und wusstet ihr außerdem schon? Es gibt Kryptowährungen mit Namen wie Dogecoin, Shiba Inu, sogar Garlic-Coin. Ja, Knoblauch-Coin. Und Dogecoin war eigentlich ein Witz. Dann twitterte Elon Musk, Doge to the Moon. Zack, Milliarden wert. Außerdem hat ein Typ in Großbritannien aus Versehen eine Festplatte mit 8000 Bitcoins weggeworfen. Heute wären das über 400 Millionen Euro. Er wollte ernsthaft eine Mülldeponie ausgraben lassen. Bisher ohne Erfolg. Eine kleine Kryptogeschichte. 2009 wurde der Bitcoin geboren. 2010 wurde dann die erste Pizza gekauft. Ziemlich teuer, wie wir wissen. 2013 begann die erste große Kursrallye. 2017 knackte Bitcoin die 20.000-Dollar-Marke. 2021 begann das neue Allzeithoch, über 60.000 Dollar für einen Bitcoin. Heutzutage schwankt der Bitcoin leicht und es gibt Unsicherheiten, aber er hat auch immer noch ein echtes Potenzial.
Nun zum Fazit. Zukunft oder Zockerei? Kryptowährungen sind nicht nur Coins, sie sind ein ganz neues System. Eins, das Chancen bietet, aber auch Risiken investiert. Vielleicht spielen, verstehen, auf jeden Fall. Und ob sie die Zukunft sind oder nur eine Zwischenphase, das wird sich zeigen. Was man aber sagen kann, langweilig wird's mit Bitcoin und Co. nie.
Das war ein Beitrag von William,
Joshua,
Felix,
Philipp
und Live.
Missionaries in a foreign field. For some reason I
Greetings, loved ones. Let's take a journey.
I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something.
Das war California Girls von Snoop Dogg und Katy Perry. Ja, nun haben wir ein sehr spannendes Thema, wo wir euch jetzt noch berichten werden. Es ist ja so, bei der Kryptowährung fließt ja sehr viel Geld. Aber wobei nicht genug Geld fließt, ist bei der Schulbildung.
Es ist ein sehr spannendes Thema. Malte, was denkst du dazu?
Ich denke schon, dass mehr Geld in die Bildung fließen sollte, damit die Kinder besser lernen können.
Ja, es ist ein sehr umstrittenes Thema. Deswegen hören wir jetzt einen Beitrag zum Thema Schulbildung.
Hallo liebe HörerInnen von Radio Blau. Wir sind Anton und Lazar und haben uns mit dem Thema Bildung und Bildungspolitik auseinandergesetzt. Dafür haben wir uns zunächst über aktuelle Probleme im Bildungsbereich in Deutschland informiert, die wir euch nun kurz vorstellen wollen.
In Deutschland gibt es einen großen Investitionsstau an Schulen. Dies bedeutet, es fehlt an Geld.
Schulgebäude sind zum Teil sanierungsbedürftig und es besteht ein Lehrer- und Lehrerinnenmangel, der zu Unterrichtsausfällen führt. Zudem ist die Digitalisierung oft unzureichend. Viele Schulen sind technisch schlecht ausgestattet und der Zugang zu digitalen Lernmitteln ist nicht überall gewährleistet. Bildungspolitik wird in Deutschland hauptsächlich in den Bundesländern bestimmt. Je nach Bundesland gibt es also Unterschiede in der Politik, aber auch in der finanziellen Aufstellung. Um uns mit der Situation in Sachsen genauer zu beschäftigen, haben wir eine Lehrerin aus Leipzig interviewt. Dabei sind wir auch auf aktuelle Entwicklungen in der Bildungspolitik in Sachsen eingegangen.
Können Sie sich bitte für unsere allgemeinen Zuhörer kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Marie Kirchner, Lehrerin am WOG in Leipzig und unterrichte die Fächer Deutsch und Biologie.
Frau Kirchner, nehmen Sie in Ihrer Stelle als Lehrerin Einschränkungen durch die Unterfinanzierung an sächsischen Schulen wahr?
Wir als Schule haben eigentlich da keine Probleme. Wir sind eine Schule, die ein Vertiefungsprofil hat und so sehr gut finanziell gefördert wird, sodass die Schüler in ihren Stärken gefördert werden können und auch ihr Potenzial ausschöpfen können.
Wie schätzen Sie die aktuelle finanzielle Ausstattung von Schulen in Deutschland ein? Wo sehen Sie die größten Engpässe?
Also ich denke, dass vor allem die Unterschiede zum Beispiel hinsichtlich der Digitalisierung recht schwierig sind und unterschiedlich zugänglich sind. Ganz allgemein fängt das auch schon an, wenn man schaut, wie die Unterrichtsversorgung stattfinden kann, dass zum Beispiel viele Lehrkräfte fehlen. Das fängt natürlich auch schon an bei der Ausbildung, die manche Studierende vielleicht gar nicht annehmen können, weil das Geld dafür fehlt, weil sie das nicht oder sich nicht versorgen können in dieser Zeit, beziehungsweise dann auch vielleicht fehlende Stellen an den Schulen, dass zu wenig Lehrkräfte für den Unterricht überhaupt da sind und grundsätzlich vielleicht auch einfach zu wenig Werbung dafür gemacht wird, wie schön das eigentlich sein kann.
Heute ist ein Streik der GEW in Leipzig. Warum streiken die LehrerInnen? Was kritisieren Sie an der sächsischen Bildungspolitik?
Also gestreikt wird heute, weil das Kultusministerium Maßnahmen dafür beschlossen hat, gegen den Unterrichtsausfall zu kämpfen und gegen den Lehrermangel. Und ein Punkt davon ist zum Beispiel, dass Anrechnungsstunden für die Lehrkräfte abgeschafft werden, die zum Beispiel ältere Lehrer betreffen. Oder Anrechnungsstunden für Fachberater, die sich um die Qualität des Unterrichts kümmern in den Schulen. Und unter anderem ist das ein Grund, warum die Lehrer sagen, das geht so nicht. Also erstmal natürlich, gerade um die Qualität des Unterrichts zu wahren, benötigen wir Menschen, die sich Unterricht anschauen, Beratung geben und dabei unterstützen, den Unterricht voranzubringen. Das Ganze soll passieren, damit die Lehrer natürlich mehr Unterricht halten können. Und ja, ich sehe das als sehr problematisch an, weil gerade durch den Verfall von Anrechnungsstunden die Qualität des Unterrichts natürlich auch leiden wird. Man hat weniger Zeit, sich auf seinen Unterricht vorzubereiten. Man hat eine höhere Stundenanzahl, die dann natürlich auch dazu führt, dass man noch mehr arbeiten muss, überarbeitet ist und somit vielleicht auch häufiger ausfällt durch Krankheit. Und ich denke, das ist keine Lösung für dieses Problem.
Private Sponsoren oder Schulfördervereine springen oft ein, wo der Staat spart. Ist das eine nachhaltige Lösung oder eine Gefahr für die Chancengleichheit?
Also ich denke, das muss man von zwei Seiten sehen. Gefahr läuft man natürlich, dass Schulen in die Schüler gehen, bei denen die Eltern einfach ein bisschen besser verdienen, natürlich da einen großen Vorteil haben und da wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle dem Förderverein auch ein bisschen Geld in dem Sinne zuschieben können. Das kann an anderen Schulen wahrscheinlich nicht so passieren, wo die Schüler aus niedrigeren sozialen Schichten kommen. Wenn man nur die Schule an sich betrachtet, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach Projekte, die man sonst nicht finanziert bekommt, durchzuführen und den Schülern so die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu erfahren. Aber wie gesagt, das muss man wirklich von zwei Seiten betrachten.
Zum Abschluss meine letzte Frage an Sie. Was müsste sich in der aktuellen Bildungspolitik ändern, um eine langfristig bessere Bildung sicherzustellen?
Ja, ich denke, man bräuchte bestimmte Hilfemaßnahmen, die die Lehrkräfte oder auf die die Lehrkräfte zurückgreifen können. Ich denke da nur zum Beispiel an die Stützung durch KI, natürlich in einem gesicherten Umgang und in vor allem einen aufgeklärten Umgang, aber auch vielleicht die Abschaffung des Notendrucks, die da helfen könnte, einfach um ja die Schüler womöglich besser intrinsisch zu motivieren, dass die Schüler mehr Lust auf den Unterricht haben, vielleicht auch methodisch sich weiter fortzubilden, damit die Schüler sagen, okay, ich brauche nicht unbedingt diese Noten, und dadurch entfällt natürlich auch ein Korrekturaufwand für die Lehrkräfte, der eine erhebliche Zeit einnimmt. Und ich denke, da könnte man viel, viel Zeit sparen, um das zu tun, was Lehrer eigentlich tun sollen, nämlich zu unterrichten und eben nicht nur zu Hause zu sitzen und zu korrigieren und zu schauen, was haben die Schüler auswendig gelernt, sondern es geht wirklich darum, den Schülern im Unterricht bestimmte Dinge näher zu bringen. Und ich denke, da sollte man ansetzen. Ja, und zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht einfach den Lehrerberuf schmackhafter machen, indem man halt bestimmte Hilfemaßnahmen oder Strategien den Lehrkräften zur Seite stellt, damit der Beruf einfach ein bisschen attraktiver wird.
Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Im Interview haben wir erfahren, dass auch innerhalb Sachsens die Situation an Schulen unterschiedlich ist. Es wurde deutlich, dass die 21 Punkte, die das sächsische Kultusministerium zur Beseitigung des Unterrichtsausfalls vorgestellt hat, nicht unumstritten sind.
Das war der Beitrag zur Bildungspolitik von Leonie, Lina, Anton und Lazar. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema näher bringen und ihr habt vielleicht etwas Neues erfahren.
Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. Dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now I'm making more, just a little bit. Spin a little more, take a bit of it. Smile a little more, and I'm into it. I've been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing up the shit for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light. Selfish moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it. Smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light. Everything is so fine, little bit of sunshine.
Can't slow down, tryna keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should've won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the
strange life. Das war Sunshine von One Republic. Und gerade haben wir über die Unterfinanzierung der Bildungseinrichtungen geredet. Aber ich finde, da sollten wir auch über die Finanzierung des Militärs reden. Denn ich denke, wir könnten uns nicht mal gegen eine kleine Wehrmacht verteidigen.
Genau aus dem Grund wird ja auch gerade über eine Wehrpflicht diskutiert. Wir haben ja deutlich zu wenige Militärmitglieder und sollte die Wehrpflicht wieder eintreten, wäre zumindest dieses Problem gelöst und Deutschland wäre vielleicht etwas sicherer.
Seit 2011 gibt es diese Wehrpflicht ja nicht mehr. Aber nicht zu viel vorneweg. Jetzt ein Beitrag zur Wehrpflicht.
Hallo und herzlich willkommen und wir reden heute über die Wehrpflicht. Ich bin Maxim und mit dabei sind
Marlon,
Vincent
und Jakob. Und jetzt gehen wir über zum Faktencheck.
Die Wehrpflicht ist die gesetzlich festgelegte Pflicht für Bürgerinnen und Bürger eines Landes, für eine bestimmte Zeit im Militär zu dienen. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, waren vor allem Männer ab einem bestimmten Alter dazu verpflichtet, Wehrdienst zu leisten. In Deutschland wurde die Wehrpflicht im Jahr 2011 ausgesetzt. Das bedeutet, dass sie zwar noch gesetzlich existiert, aber aktuell nicht angewendet wird. Vor der Aussetzung mussten Männer ab 18 Jahren in der Regel 6 bis 9 Monate Wehrdienst leisten. Wer aus Gewissensgründen nicht zur Bundeswehr wollte, konnte stattdessen einen Zivildienst leisten, zum Beispiel im sozialen Bereich. Die Wehrpflicht kann im Ernstfall, zum Beispiel bei einer Bedrohung der nationalen Sicherheit, wieder aktiviert werden. Aktuell gibt es vor allem eine Partei, die sich für die Wiedereinführung interessiert. Die AfD, Alternative für Deutschland. Sie sagt, die Bundeswehr soll statt Waffen an die Ukraine liefern, ihre eigene Verteidigungsfähigkeit im Blick behalten und diese stärken. Sie fordern eine 2-jährige Wehrpflicht.
Die Wehrpflicht in Deutschland wurde 2011 abgeschafft. Oder genauer gesagt, ausgesetzt. Aber die Geschichte dahinter ist ganz schön lang. Angefangen hat das Ganze schon vor über 200 Jahren, als man in Europa langsam auf die Idee kam, dass nicht nur Berufssoldaten oder Söldner kämpfen sollten, sondern normale Bürger. Die Französische Revolution war da so ein Wendepunkt. Die Leute fühlten sich plötzlich für ihr Land verantwortlich und waren bereit, es zu verteidigen, freiwillig und überzeugt. In Deutschland wurde das dann ab 1871 im Kaiserreich richtig festgeschrieben. Jeder junge Mann musste zur Armee. Das zog sich durch bis ins Dritte Kaiserreich, wo Hitler die Wehrpflicht missbrauchte, um seine Kriege vorzubereiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man genau sowas verhindern. Deshalb wurde in der Bundesrepublik die Bundeswehr gegründet, unter ganz neuen Bedingungen. Demokratisch kontrolliert, mit Grundrechten für Soldaten und dem Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. In der Nachkriegszeit war die Wehrpflicht lange selbstverständlich. Aber mit den Jahren wurde sie immer weniger gebraucht. Der Kalte Krieg war vorbei. Deutschland hatte keine feindlich gesinnten Nachbarn mehr. Und die Bundeswehr brauchte eher Spezialisten als Massen an Rekruten. Außerdem wurde es immer ungerechter, wer überhaupt noch eingezogen wurde. Viele kamen durch. Andere mussten ran. 2011 war dann Schluss. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt.
Diese Entscheidung war das Ergebnis verschiedener Faktoren. Zunächst einmal hat sich die sicherheitspolitische Lage nach dem Ende des Kalten Krieges grundlegend verändert. Die Bundeswehr wurde zunehmend für internationale Einsätze im Rahmen von Krisenmanagement und Friedensmissionen eingesetzt, was die Notwendigkeit einer großen stehenden Armee in Frage stellte. Die damalige Bundesregierung unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel sah in einer Berufsarmee eine Möglichkeit, effektiver und flexibler auf die Anforderungen moderner Einsätze zu reagieren. Zudem war die Wehrpflicht in der deutschen Gesellschaft zunehmend umstritten. Viele junge Menschen und ihre Familien standen dem Wehrdienst kritisch gegenüber, was zu einem Rückgang der Zahl der Wehrdienstleistenden führte. Eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse ergab, dass die Aufrechterhaltung einer wehrpflichtigen Armee teuer und ineffizient war, insbesondere angesichts der sinkenden Anzahl der Soldaten. Diese Aspekte führten letztendlich zur Entscheidung, die Wehrpflicht auszusetzen und die Bundeswehr in eine freiwillige Armee umzuwandeln.
Seit 2011 hat sich die sicherheitspolitische Situation in Europa deutlich verändert. Spätestens seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 rücken die Verteidigung Deutschlands und der östlichen NATO-Staaten wieder stärker in den Fokus von Politik und Gesellschaft. Um die Bundeswehr zu modernisieren, wurde ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitgestellt. Damit soll nicht nur die technische Ausstattung verbessert, sondern auch die Einsatzbereitschaft durch umfassende Reformen erhöht werden. Zusätzlich zu Heer, Marine und Luftwaffe wurde eine neue Teilstreitkraft geschaffen, der Cyber- und Informationsraum, kurz CIR, der sich auf digitale und informationstechnische Verteidigung spezialisiert.
Wir haben Leute aus verschiedenen Altersgruppen gefragt, was sie von Wehrpflicht halten. Und jetzt ein kurzer Einblick.
Was halten Sie von der Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Wiedereinführung ist ja jetzt falsch, sage ich mal. Es ist ja bloß pausiert. Und sagen wir so, es mussten die Eltern alles machen, also ja, wenn es so kommt, kommt es so.
Hatten Sie Erfahrung schon mit der Wehrpflicht?
Nee, hatte Glück gehabt, bin nicht reinkommen, ist ja, glaube ich, 2013 ausgesetzt worden. Und ich habe halt 2016 meinen Abschluss gemacht. Ich hätte halt dann ein bisschen später was machen müssen. Aber ich bin halt nicht reingerutscht. Aber wie gesagt, wenn es wird, dann wird's.
Was haben Sie für Erfahrungen mit der Wehrpflicht?
Ja, aus der DDR-Zeit der NVA. Ich habe bloß Wehrersatzdienst gemacht. Studium. 3 Monate.
Und was halten Sie von der Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Ja, nicht allzu viel. Ne?
Nicht zu viel.
Na, ja.
Aber ich muss auch sagen, wenn sollte zu Übergriffen kriegen, sind sie alle bereit, dann zu gehen und zu kämpfen.
Haben Sie schon Erfahrungen mit der Wehrpflicht?
Nee, gar nicht bisher.
Okay, und was halten Sie von der eventuellen Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich komme aus einer Zeit, bei mir war das so, ich war gerade ein Jahr, ich bin 93 geboren. Und bei mir stand das dann gerade, ich glaube ein Jahr, weil ich drüber, dass es noch die Wehrpflicht gab und Sozialdienst. Ich fand es eigentlich ganz gut und ich finde nicht, dass man Jugendliche irgendwie zu irgendwas verpflichten sollte.
Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist für junge Leute, dass sie wieder eine Pflicht haben, etwas zu tun, dass durch den Fachkräftemangel sehr einfach ist, einen guten Job zu bekommen und dass auch wichtig ist, weil man ja überall in der Welt sieht, dass es wieder neue Bedrohungen gibt, dass Leute militärisch ausgebildet werden. Ich bin der Meinung, dass es aber auch die Möglichkeit eines sozialen Jahres geben muss, statt einer militärischen Ausbildung, da es sehr verständlich ist, dass Leute nicht unbedingt an den Waffen etwas tun wollen.
Also was halten Sie denn zur eventuellen Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Ich finde es berechtigt, da auch viele Kriege in der Nähe auch von Deutschland sind, zum Beispiel in der Ukraine. Aber ich finde, es sollte auch Alternativen geben, wie zum Beispiel ein soziales Jahr oder andere Sachen.
Wie finden Sie denn die eventuelle Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Also ich finde es in Ordnung, dass die Regierung was dafür tut, weil es ja meiner Meinung nach auch nötig ist, dass die Bundeswehr mal wieder etwas größer gemacht wird. Aber ich persönlich werde dann wahrscheinlich auch davon betroffen werden und habe eigentlich nicht so Lust, dann dort zur Armee zu gehen. Das bedeutet, ich kann die Regierung verstehen, blicke dem Ganzen aber doch nicht so positiv ins Gesicht.
Ich finde, es wäre nicht schlecht, das wieder einzuführen, das wichtig ist für die Sicherheit des Landes. Und es muss ja auch nicht sein, dass man die Wehrpflicht sein Leben lang hat, sondern vielleicht einen gewissen Zeitraum hat, weil es ist wichtig, dass wir unser Land zu jeder Zeit mit genug Mann verteidigen können, die ausgebildet sind. Und ich weiß zwar, dass ich selber betroffen werde, aber wenn es niemanden gibt, dann geht vielleicht unser Land irgendwann in dem nächsten Krieg unter. Und deswegen finde ich, ist es sehr gut, wenn man die Wehrpflicht wieder einführt.
Nun kommen wir nochmal zu einer kurzen Gesprächsrunde, ob die Wehrpflicht eingeführt werden sollte. Auf der Pro-Seite steht Marlon und auf der Kontra-Seite steht Maxim.
Ich finde, der Wehrdienst sollte unbedingt wieder eingeführt werden. Er stärkt nicht nur die Bundeswehr, sondern fördert auch das Gemeinschaftsgefühl und das Verantwortungsbewusstsein junger Menschen. In einer zunehmenden, unsicheren Welt ist es wichtig, dass wir eine gute, ausgebildete Reserve haben, die im Notfall schnell einsatzbereit ist. Zudem kann der Wehrdienst jungen Leuten wichtige Werte wie Disziplin, Teamarbeit und Durchhaltevermögen vermitteln.
Ich sehe das anders. Also die Wehrpflicht ist heutzutage überflüssig, meiner Meinung nach. In einer modernen, technologisierten Armee wie der Bundeswehr sind gut ausgebildete Fachkräfte gefragt. Und die kann man nicht durch kurzfristige Wehrpflichtige ersetzen. Zudem gibt es zahlreiche alternative Wege, wie man sich für das Gemeinwohl engagieren kann. Zum Beispiel durch den Zivildienst oder in sozialen Bereichen. Der Wehrdienst wäre aus meiner Sicht eine unnötige Belastung für junge Menschen, wie auch wir beide, die in dieser Zeit viel produktiver in ihrer Ausbildung oder im Studium sein könnten.
Aber gerade der Wehrdienst bietet eine praktische Möglichkeit, junge Menschen mit verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Herausforderungen vertraut zu machen. Außerdem könnte es durch die Wiedereinführung ein besseres Verständnis für Sicherheitspolitik und die Herausforderungen der Landesverteidigung geben. So würden wir uns als Gesellschaft stärker mit unserer Verteidigungsstrategie und unserer Verantwortung in Europa auseinandersetzen.
Ich verstehe an sich deinen Punkt, aber ich denke, es gibt eindeutig effektivere Wege, das Sicherheitsbewusstsein zu schärfen. Statt alle jungen Menschen in die Bundeswehr zu schicken, könnte man das Thema sicherheitspolitische Bildung stärker in Schulen und Universitäten integrieren. Außerdem wäre es vielleicht sinnvoller, mehr in die internationale Zusammenarbeit und in moderne Technologien zu investieren, anstatt auf eine Wehrpflicht zu setzen, die nur begrenzte Vorteile bietet.
Das ist an sich ein interessanter Ansatz, aber ich glaube, dass ein praktischer Bezug zur Verteidigung auch in einer globalisierten Welt wichtig ist. Der Wehrdienst könnte zudem eine Art soziales Netzwerk schaffen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.
Es wäre besser, eine Freiwilligenarmee weiter zu fördern und den Fokus auf individuelle Entwicklung und freiwillige, sinnstiftende Tätigkeiten zu legen.
Bis zum nächsten Mal bei Radio 83 on Air. Jetzt zurück ins Studio. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, das war ein Beitrag zur Wehrpflicht. Und damit sind wir auch schon ans Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben hier bei 83 on Air. Und jetzt bis zum nächsten Mal.
Jetzt kommt noch Safe and Sound von Capital Cities. Viel Spaß.
Tschüss.
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 Acht drei on air.